Wissen hinter den Kulissen. Der Podcast für die Science hinter den Stories. Wir checken eure Lieblingsfilme, Serien,
Bazinga
und Games.
1,21 Gigawatt!
Was zum Teufel ist ein Gigawatt?
The simplest explanation tends to be the right one.
Because I'm a scientist.
Yes, science!
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wissen hinter den Kulissen, eurem Podcast für die Wissenschaft hinter Filmen, Serien und Games. Ich bin Anne, ich bin Wissenschaftsjournalistin und Physikerin und hier mit mir zusammen im virtuellen Studio sind wie immer Wissenschaftsjournalist und Science Showmaster Jack Popp.
Juhu, hallo!
Und Physiker Dr. Henry Holland-Moritz.
Hallo!
Wobei wir dich, Henry, langsam auch mal Wissenschaftsjournalist nennen können.
Oh wow, bin ich aufgestiegen im Rang.
Du, das ist keine geschützte Berufsbezeichnung. Du darfst das jetzt wirklich überall draufschreiben.
Cool.
Das ist der Trick. Genau, du kannst alles machen mit dieser Berufsbezeichnung.
Geil.
Wir sprechen heute über ein sehr, sehr großes, sehr, sehr cooles Thema. Und zwar wird es um Aliens gehen. Mit dabei, hier gerade noch nicht im virtuellen Studio, aber sie wird später auftauchen. Wir haben nämlich eine Expertin/Freundin eingeladen, die uns nachher noch ein bisschen mehr über die, nennen wir es mal, Chemie von Aliens erzählt. Darauf könnt ihr auf jeden Fall schon mal gespannt sein. Erstmal vielleicht noch kurz zu unserem zweiwöchentlichen Update, was wir eigentlich immer machen. Und naja, dieses Mal halten sich die News vielleicht so ein kleines bisschen in Grenzen, denn volle Transparenz, wir produzieren hier gerade vor und haben gestern erst die letzte Folge aufgenommen. Ich frage trotzdem mal locker in die Runde, Henry, was hast du erlebt seit der letzten Aufnahme?
Ich habe für die heutige Aufnahme recherchiert.
Langweilig.
Und habe gestern Abend noch einen Film geguckt. Das war's.
Oh, was hast du gesehen?
Aliens.
Ach so, cool. Den zweiten?
Ja.
Dann bist du ja top vorbereitet. Ich habe tatsächlich noch was einigermaßen Spannendes gestern Abend gemacht. Und zwar habe ich, glaube ich, schon mal erzählt, dass ich bei der Freiwilligen Feuerwehr bin, aber gestern Abend war ein extra cooler Übungsabend, weil wir haben die Olympischen Feuerwehrspiele gespielt.
Was?
Was sind die Disziplinen?
Das ist nichts Offizielles, ne? Also das hat sich einfach ein Kamerad von mir ausgedacht. Die Disziplinen hatten alle sehr wasserrelatete Namen, also es gab den kleinen Spritzer und den großen Spritzer und irgendwas mit Spritzer.
Aber was macht man?
Es war sehr wasserlastig. Man musste zum Beispiel aus einer gewissen Höhe mit einem Feuerwehrschlauch in so kleine Wasserbehälter, die mit Wasser befüllen. Die durften nicht umkippen.
Wow. Aber das ist schwer, oder? Das ist doch übelst Druck auf dem Schlauch, oder? Wie fallen die Becher nicht um?
Kommt drauf an, wie groß der Schlauch ist. Also jetzt bei diesem Spiel zum Beispiel war das nur eine Kübelspritze. Weiß nicht, ob ihr das kennt, aber da pumpt man so von Hand. Also da ist gar nicht so viel Druck drauf. Aber wir haben das ein ähnliches Spiel auch noch mit einem Wasserwerfer gemacht, der oben auf dem Auto drauf ist. Da geht bis zu 10 Bar.
Aber auf was schießt man dann mit dem großen Schlauch? Auf Müll? Kübel?
Das war dann so ein Eimer. Aha. Ja, das war dann so ein Eimer. Das andere waren so kleine Pappbecher. Das wäre vielleicht too much gewesen für 10 Bar.
Aber es ist trotzdem klein für 10 Bar.
Aber du hältst den ja nicht direkt dahinter. Also es geht ja erstmal immer so eine Distanz, der Wasserwerfer, und dann sammelst du das Wasser ein.
Ah, okay.
In dem Fall jetzt, ne? Kann man machen, wie man möchte. Beim großen Spritzer der Olympischen Feuerwehrspiele war die Distanz einigermaßen groß.
Klingt wie ein Dorfmärchen.
War auch ganz toll. Aber gut, steigen wir ein in die Thematik, in die Alien-Thematik. Alien Romulus, der neue Film aus dem Alien-Franchise, ist, wenn ihr das jetzt hört, gerade in den Kinos. Wir produzieren allerdings vor, wir haben den Film noch nicht gesehen, weil zum Zeitpunkt der Aufnahme ist der noch nicht rausgekommen.
Okay, Edit, hier sind Jack und Henry aus der Zukunft.
Hi.
Wir waren gerade im Kino zusammen und haben den Film gesehen. Henry, was ist dein Eindruck?
Mega geil.
Übelst krass, oder?
Mega gut.
Also, er hat von allen Alien-Filmen irgendwie ein bisschen was drin?
Es war ein übelstes Pissed-Off und hat mich voll abgeholt.
Ja, ihr müsst ihn euch angucken. Also, absolute Empfehlung.
Guckt ihn euch an.
Trotzdem sprechen wir ein bisschen über das Alien-Franchise und das Alien ist ja einfach das Alien. Das macht es uns zum Glück relativ leicht und hat uns diese Wahnsinnschance geboten, das jetzt vorab zu produzieren.
Es ist auch so ikonisch, ne? Ich würde sagen, von allen Film-Aliens, die es so gibt, ist einfach auch, also man merkt einfach, dass da ein Design dahinter steckt. Also sowohl in dem ganzen Set, in der Kulisse, als auch in dem Alien an sich. Und das finde ich so schön. Ich habe ja die Trailer schon gesehen, dass du das auch wiedererkennst jetzt in Romulus, der ja zwischen 1 und 2 spielt, dass die sich wieder an diesem dystopischen, dreckigen Raumschiff und Alien-Look bedient haben. Und das finde ich am ganzen Franchise einfach so bildstark und ikonisch. Das prägt sich einfach so ein. Das ist halt nicht so die gestaubsaugte Enterprise, weißt du, mit Teppichboden, sondern es ist halt einfach rough to the end. So.
Und die fahren auch, wie wir es schon bei dem Fallout-Franchise besprochen haben, die fahren halt auch diesen 70er-Jahre-Technik-Style bis heute. Mhm. Diese Röhrenmonitore, wo einfach nur Kommandozeile drauf läuft, und das ist so richtig schön oldschool.
Ja. Total. Also ich finde ja hier, die die neueren Teile haben es ein bisschen versaut, ne, die ja so ein bisschen futuristischer daherkommen. Aber ja, es ist halt irgendwie Kult, und deswegen freue ich mich besonders jetzt auch auf Romulus, weil ja, ich glaube, das gibt einfach noch so einen fetten Retro-Vibe dann irgendwie wieder.
Ja, und ich glaube, der geht auch sehr zurück auf den ersten Teil, mit dem, dass es ein sehr horrorlastiger Film wird.
Ja.
Der Film ist ja relativ langsam. Ich meine, der ist von 79, da waren die Schnitte nicht so schnell, wie das jetzt heute einfach immer ist. Der läuft ja relativ langsam, aber er ist so spannend die ganze Zeit, weil man die ganze Zeit weiß, oh Gott, dieses Alien, es muss gleich mal irgendwann kommen. Wann kommt es, wann kommt es, wann kommt es? Und dann kommt es halt irgendwann.
Ja.
Und ich finde, es ist auch ein absolut feministischer Film, weil das ja für die Zeit auch super ungewöhnlich war, eine Frau in so einer starken Charakterrolle zu besetzen. Ja, also starke Frauen gab es, aber die haben dann irgendeine Funktion für einen anderen Mann erfüllt. Also fantastisch besetzt und ja, auch eine starke Message für diese Zeit damals.
Okay, wir haben uns jetzt schon ein bisschen unterhalten über das Alien-Franchise, aber für alle, die da jetzt gerade noch nicht ganz so drin sind, kommt jetzt hier nochmal eine kleine Zusammenfassung.
Das Alien-Franchise ist eine Serie von Science-Fiction-Horrorfilmen, die 1979 mit dem Film Alien von Dan O'Bannon und Ronald Shusett unter der Regie von Ridley Scott begann. Die Geschichte dreht sich um die Besatzung des Raumschiffs Nostromo, die auf ein bizarres und tödliches außerirdisches Wesen trifft. Dieses Alien springt seine Opfer vorzugsweise aus großen eiförmigen Kapseln heraus an, umklammert ihre Gesichter und infiziert so ihre Körper, die dann als Brutstätte herhalten müssen. Am Ende entstehen daraus die sogenannten Xenomorphs, riesige schwarze Organismen, die Säure als Blut haben und alles vernichten, was ihnen in die Quere kommt. Protagonistin Ellen Ripley, gespielt von Sigourney Weaver, kämpft in den originalen vier Teilen gegen verschiedenste Versionen der Kreaturen und hat als kluge, mutige und starke weibliche Hauptfigur Ikonenstatus im Horror- und Sci-Fi-Genre erreicht. 15 Jahre nach Alien 4 hat Originalregisseur Ridley Scott dann mit seinen Prequel-Filmen Prometheus und Covenant die Vorgeschichte der Originalfilme erzählt, sich dabei aber mit neuen Einfällen und Interpretationen nicht überall beliebt gemacht. Vor allem, weil seiner Story noch ein dritter abschließender Teil fehlt, der wohl nie gedreht werden wird. Ganz aktuell läuft mit Alien Romulus der 7. Teil der Reihe in den Kinos, der zwischen Teil 1 und Teil 2 spielt und alles bietet, was man vom Franchise erwartet. Eine düstere Atmosphäre, schmutzige, klobige Raumschiffe, retrofuturistische Geräte und Waffen, eigenwillige KI-Androiden, starke weibliche Hauptcharaktere und natürlich eine große Portion Body-Horror mit kultgewordenen Alien-Figuren, die sich blutrünstig und zähnefletschend einmal quer durch die Besetzung beißen, bis am Ende jemand ruft:
Get away from her, you bitch!
Kleiner Funfact noch zum Alien an sich. In dem Alien-Kostüm, das HR Giga entworfen hat, steckt ein unglaublich großer Mensch drinne. Und zwar ein Kunststudent, Bolaji Badejo. Den haben sie tatsächlich, einfach weil der diese hünenhafte Körperstatur hatte, von 2,08 Meter.
Krass.
Haben sie den in einer Bar angequatscht und haben gesagt: Möchtest du nicht unser Alien sein? Und dann haben die den in das Kostüm gepackt, und der hat neben einem Stuntman dann quasi wirklich große Parts dieser Alien-Bewegung gemacht. Mhm. Und das Ding ist ja auch riesig. Habt ihr eigentlich auch diese ganzen Spin-Offs gesehen? Alien vs. Predator 1, Alien vs. Predator 2.
Ja, habe ich gesehen.
Ich nicht, ehrlich gesagt. Und?
Also, ich fand die furchtbar.
Die sind wirklich abgrundtief scheiße.
Die sind wirklich so schlecht.
Aber wer jetzt so auf Kampfszenen und auf Monster steht, wird schon, also der wird auch bedient.
Ja, also für das, was sie sind, okay. Aber als Alien-Filme einfach nur schlecht. Genauso wie diese Prequels. Ich weiß nicht, Jack, wie stehst du dazu, zu den Prequels, Covenant und Prometheus?
Sie haben versucht, eine große Welt aus dem Ganzen zu machen. Das war ja schon ein großer Erzählkosmos hinter Alien, auch mit den Spielen und so weiter. Ja, und dann hat Ridley Scott irgendwie nochmal angefangen, das Ganze nochmal neu aufzurollen. Es gibt natürlich ein paar coole Erklärungen, auf die wir heute vielleicht eingehen, die so ein bisschen diese ganze Reihe an verschiedenen Aliens, die wir dann in den Filmen sehen, da auffangen und erklären. Aber in der Umsetzung wusstest du jetzt nicht, was will es sein? Will es Epos sein oder will es Actionfilm sein? Und das hat so ein bisschen geclasht für mich, fand ich.
Ja, und ich fand, in diesem Film haben sich die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen so mega unwissenschaftlich verhalten. Also das fällt ja in vielen Filmen auf, aber in diesem Film war es ganz besonders schlecht. Also so viele Plotholes, nee. Also furchtbar.
Ja.
Ganz, ganz schlimm.
Dann würde ich sagen, apropos, wie sich WissenschaftlerInnen verhalten, sliden wir direkt rein in unseren ersten Wissenschaftsaspekt.
Ich als alter Alien-Veteran, ja, ich habe den Film damals, glaube ich, mit 8 oder 9 Jahren gesehen.
Damals 79.
Genau, ich habe den Film damals in der VHS-Sammlung von meinem Papa gefunden.
Was?
Und war halbwegs schockiert. Ja, ja.
Oh Gott, wusstest du, auf was du dich einlässt?
Nee, stand Alien drauf. Ich habe gedacht, ja, geil, cool, cool. Und
ich mag Weltraum.
Ja, war krass, war krass. Und da ab dem ersten Film sieht man ja, dass die Entwicklungsschritte eines Aliens ja relativ vielschichtig und vielseitig sind. Und ich möchte mal damit anfangen, wie sich dieses Lebewesen entwickelt, wie es sich fortpflanzt und wie so grundsätzlich die Biologie dieses Aliens ist. Und schon im ersten Teil sehen wir, dass dieses Alien eben verschiedene Entwicklungsstufen hat und sich wie ein Parasitoid verhält. Parasiten, die kennt wahrscheinlich jeder irgendwie. Das sind Lebewesen, die ihre Nahrung auf Kosten von einem anderen Lebewesen bekommen. Und das Lebewesen, auf dessen Kosten dieser Parasit eben lebt, den nennt man Wirt. Wie eine Kneipe, nur dass eben der Parasit die Rechnung dann nicht bezahlt. Und Parasiten töten aber den Wirt in der Regel nicht. Aber Parasitoide hingegen, die leben nur in einem bestimmten Stadium ihrer Entwicklung von einem Wirt und töten den am Ende meistens.
Unschön.
Also am Ende dieser Entwicklungsstufe. Und in der Natur sind die meisten Parasitoide Insekten und wir werden gleich sehen, dass das Alien in vielerlei Hinsicht eben Eigenschaften von Insekten auf der Erde hat. Und was es da gibt, ist echt krass. Also die Lebenszyklen oder die Entwicklung von so einem Alien, die ist wie folgt. Es geht los mit so einem Ei, den nennt man Ovomorph. Und aus diesem Ei kommt so ein spinnenförmiger Facehugger, der sich ans Gesicht von dem Wirt krallt und den Wirt infiziert. Und diese Facehugger, die sind auch scheinbar genau für Menschen entworfen, weil die passen genau einmal um den Kopf rum.
Zufall?
Wer weiß das schon? Wir sehen ja in den Prequels vielleicht so ein bisschen, warum das so ist, weil das alles irgendwie menschenähnlich konstruiert ist und so. Ne? Mhm. Aber darauf will ich gar nicht so genau eingehen. Dieser Facehugger, der infiziert jetzt den Wirt. Und im Internet liest man, dass der Facehugger eine mutagene Flüssigkeit in die Brust des Wirts bringt. Und die wiederum bringt den Wirtsorganismus dazu, einen Chestburster, das ist so eine Art Larve, wachsen zu lassen. Aber in Teil 2, den ich gestern Abend ja nochmal gesehen habe, da sagt der Bishop, das ist der Android, der im zweiten Teil auf dieser Mission mit ist, dass der Facehugger eben einen Embryo in den Wirt pflanzt. Das ist also so ein bisschen widersprüchlich und ich denke, dass mit dieser mutagenen Flüssigkeit, das kommt eben so ein bisschen aus den Prequels. Ja, da geht es eben um eine Flüssigkeit, die so ein bisschen die Gene verändert. Dazu später aber noch mehr. Und aus diesem Chestburster, der platzt dann eben aus der Brust des Wirts heraus. Das ist ja diese ikonische Szene beim Essen im ersten Teil. Und das hat mich damals echt schockiert, wo ich das gesehen habe.
Und kleiner Funfact dazu. Ja. Ne? Das ist ja eine der grandiosesten Szenen, die das Horror-Genre überhaupt zu bieten hat.
Ja.
Die Schauspielerinnen und Schauspieler wussten davon nichts.
Mhm. Ja.
Ridley Scott wollte die authentischen Reaktionen und Emotionen von denen haben. Und die wussten zwar, dass da irgendwas aus der Brust rauskommen wird, aber die hatten keine Ahnung, wie genau das ablaufen wird und wie das da aussieht, was da rauskommt. Und dann ist es da rausgebrochen und alle haben sich zu Tode erschreckt.
Also ich finde, in dieser Szene sieht man, dass die Leute dort nicht wussten, was passiert.
Geil, und das haben die dann einmal aufgenommen und das war's dann.
Ja.
Das ist das, was im Film ist.
Ja, genau.
Ja, richtig witzig.
Ja, und wenn diese Larve, also der Chestburster ist so eine Art Larve, die kommt dann raus und entwickelt sich dann außerhalb des Wirts weiter zu einem Alien in verschiedenen Formen. Ja, da gibt's so Drohnen, Krieger, Wachen, Arbeiter und auch eine Königin. Und all das klingt eben nach dem, was man so bei uns auf der Erde von sozialen Insekten kennt. Also Ameisen, Bienen, Wespen, Termiten und so weiter. Und all diese Tiere haben auch ähnliche Entwicklungsschritte, aber eben ohne den Facehugger und den Chestburster natürlich. Aber die bringen eben auch verschiedene Individuen mit verschiedenen Aufgaben eben hervor. Und das sieht man dann auch beispielsweise im zweiten Alien-Teil, dass es da ja so eine Art Arbeitsteilung zwischen den einzelnen Aliens gibt. Das Vorbild für dieses Alien, hat Ridley Scott mal in einem Interview gesagt, waren parasitäre Wespen, sogenannte Schlupfwespen. Und die meisten Wespenarten, die sind nämlich nicht so wie die, die uns jetzt gerade im Sommer ziemlich nerven und irgendwie uns an den Kuchen wollen, sondern die meisten Wespenarten sind Schlupfwespen, die sich eben parasitär vermehren und eher Einzelgänger sind. Und man schätzt, dass es da 60.000 Arten von ungefähr gibt.
Wow.
Ja, ist echt krass, hätte ich auch nicht gedacht, aber es gibt echt viele davon.
Die kannst du dir auch holen, wenn du so Motten hast oder so, ne? Dann kannst du dir auch Schlupfwespen holen und dann kümmern die sich darum.
Dann schlüpfen die in die Motte rein.
Genau, es gibt nämlich für diese Schlupfwespen, die werden auch so ein bisschen danach unterteilt, welchen Wirt die sich suchen. Also jede Schlupfwespenart nimmt sich ein bestimmtes Tier, das sie infiziert. Und diese Schlupfwespen, die man eben kaufen kann, die sind eben auf Lebensmittelmotten spezialisiert. Und wir werden gleich sehen, was man diesen Lebensmittelmotten damit antut.
Oh oh.
Also das Originalvorbild für den Film war eine Art namens Rhysa persuasoria. Das ist die Holzwespen-Schlupfwespe.
Aber wie fies, oder? Dass eine Wespe eine andere Wespe infiziert.
Ja, das habe ich auch gerade gedacht.
Ja, ja.
Gemein.
Und diese Holzwespen, die werden nicht direkt infiziert, sondern noch im Larvenstadium. Und diese Holzwespenlarven, die leben eben unter der Oberfläche von Bäumen, also innerhalb von dem Holz eben. Und diese Holzwespen-Schlupfwespe, die hat was ganz schön Abgefahrenes, die hat einen Legebohrer. Und mit diesem Legebohrer bohrt die ein Loch in das Holz. Und die prüft vorher, wo sich so eine Larve befindet, bohrt dieses Holz an und sticht dann mit diesem Bohrer in die Larve rein und legt in die Larve ein Ei.
Was?
Ja.
Ich stelle mir das gerade vor, wie in so einer Biene-Maja-Animation kommt die Wespe mit so einem Handwerksgürtel, holt den Bohrer raus.
Ja. Ja. So ein bisschen ist das so, die machen sogar eine Probebohrung.
Was?
Ja, das klingt so ein bisschen so wie auf so einer Bohrinsel. Ja, die sagen, ja, okay, ich check erstmal und so. Und es sieht auch super abgefahren aus, wenn die so ein Loch bohren. Also ich stelle ein YouTube-Video in die Shownotes. Es ist super abgefahren, wie das aussieht. So, also diese Holzwespe, die ist schon ein Parasit, weil die befällt den Baum. Und das heißt, die Holzwespen-Schlupfwespe ist ein Parasit, die eine Parasit befällt. Ganz schön krass. Und wenn jetzt also diese Holzwespenlarve infiziert ist, dann entwickelt sich aus dem Ei der Schlupfwespe innerhalb dieser Larve eine weitere Larve, die jetzt anfängt, diese Holzwespenlarve von innen aufzufressen und platzt dann irgendwann raus.
Oh.
Wie der Chestburster bei Alien.
Ja.
Und was noch eine Parallele ist zu Alien 3, die Holzwespen-Schlupfwespe, die infiziert keine Larven, die bereits infiziert sind. Denn die erkennen am Geruch, ob eine Holzwespenlarve bereits besetzt ist von einer anderen Holzwespe. Und zwar funktioniert das so, dass an den Bohrern befindet sich häufig ein Pilz. Und dieser Pilz, der frisst das Holz in dem Baum und produziert dabei so einen Duftstoff. Und daran erkennt die Wespe, ob die Larve schon infiziert ist.
Weil der Pilz das Holz frisst.
Genau, weil der Pilz das Holz frisst und die Stoffwechselendprodukte dieses Pilzes, die riechen eben und die Wespe erkennt, ob da jetzt schon eine andere Wespe drin ist.
Wie ausgeklügelt kann das sein?
Krass, ne?
Alter, die Natur.
Also wirklich.
Krank, ey.
Es ist super abgefahren. Und das ist auch in Alien 3. Da kommt das Alien zu Ripley und riecht an ihr und haut dann wieder ab. Weil, Achtung Spoiler, in Alien 3 ist Ripley infiziert.
Ja.
Aber das war noch nicht alles. Also das war das Originalvorbild, aber es geht eigentlich noch schlimmer. Und zwar gibt es im US-Bundesstaat New Mexico Pepsis grossa oder den Tarantula-Falken. Das ist eine Schlupfwespe, die eben Spinnen befällt. Und die Wespe betäubt die Vogelspinne, schleppt die in ein extra gegrabenes Loch oder in die eigene Wohnhöhle der Spinne, legt ein Ei auf die Spinne und verschließt dann diesen Höhleneingang. Und am Ende schlüpft dann die Larve, frisst sich in die Spinne rein, frisst wieder ihre Organe und kommt dann wieder aus der Spinne raus. Und auch wie ausgeklügelt es ist, ja, dass die Wespe diese Tarantel in ihre eigene Wohnung schleppt, die Tür zumacht und die Tarantel dann dort gefressen wird. Wie krass.
Ja, es ist angerichtet, aber nicht für dich.
Und jetzt der absolute Endgegner, finde ich, was ich gefunden habe bei der Recherche, das ist die Kohlweißlingsschlupfwespe, Cutesia glomerata. Und dazu habe ich euch ein Video mitgebracht, wo man mal ganz kurz sieht, was da los ist. So, ich stelle es euch in den Chat. Moment.
Der Erzähler schon so geil.
Okay, also scharfe Zähne, die von innen nach außen sich rausfressen. Oh Gott. Oh, oh Gott, nein. Warum? Oh. Okay, also man sieht ein schleimiges, weiß-milchiges Gebilde, was sich mit Zähnen durch die grünliche Haut von dem anderen Insekt frisst und sich Segment für Segment so rausarbeitet und dabei so richtig, ja, aber ehrlich gesagt wirklich solche Alien-Bewegungen macht, ne?
Ja, voll.
So dieses pulsierende.
Ich wollte gerade sagen, da ist doch, die haben nicht gemerkt, dass da schon jemand reingekrochen ist.
Hä, vor allem hier dieser Tausendfüßer oder was das ist? Der bewegt sich noch. Der lebt die ganze Zeit noch.
Ja, ja, ja. Der lebt die ganze Zeit noch.
Oh mein Gott.
Und die Schlupfwespe legt bis zu 30 Eier in diese Raupe ab.
Oh.
Alter.
Bis zu 30 Stück. Und die kommen dann nach und nach alle raus. Und jetzt kommt das Abgefahrene.
Jetzt kommt das Abgefahrene? Was?
Jetzt kommt das Abgefahrene. Ja, ja, es wird noch besser. Es wird noch viel, viel besser. Jetzt kommen die also dann nach und nach raus und beginnen sofort sich zu verpuppen. Und diese Kohlweißlingsraupe, die lebt dabei weiter. Die Raupe hilft den Larven nämlich sogar beim Verpuppen und verteidigt den Kokon anschließend gegen Fressfeinde, die vorbeikommen und möglicherweise diese Larven fressen.
Ist ja nett.
Das heißt, diese Wespe beeinflusst auch noch das Gehirn dieser Raupe, dass sie denen dann bei der Vermehrung hilft.
Alter.
Und das auch noch, dieses Gelege auch noch verteidigt. Es ist mega abgefahren.
Das ist ein bisschen wie dieses Zombie-Alien, ne?
Ja.
Aus Prometheus oder Covenant?
Ich glaube, Prometheus war das, ja.
Aber stirbt die Raupe dann auch irgendwann?
Genau, die Raupe stirbt dann kurz bevor die Wespen dann schlüpfen aus dem Kokon.
Mhm.
Also die verhungert dann eben, weil sie kann ja nicht mehr weg. Sie ist da so ein bisschen mit eingesponnen und hilft nur noch bei der Verteidigung und dann irgendwann verhungert die. Aber das ist dann kurz bevor die Wespen dann eben schlüpfen.
Alter.
Und diese Wespen, die sehen ja auch so ein bisschen aus wie dieses Alien, ne? Das hat ja auch so ein bisschen was, wie so ein Panzer, glänzt so ein bisschen insektenmäßig und so.
Ist so langgezogen.
Ja, genau. Und diese Schlupfwespen, die sehen zum einen aus wie das Alien und zum anderen passen auch die Größenverhältnisse so ein bisschen zu den Opfern. Und in Aliens, im zweiten Teil, sieht man dann eben auch, dass die organisiert sind wie so ein Termitenvolk. Also es gibt eine Königin, die permanent Eier legt und Soldatinnen und Arbeiterinnen, die eben Menschen zur Reproduktion fangen und eben das Nest verteidigen. So, und die Alien-Königin, die sieht vom Design her auch ziemlich genau aus wie so eine Termitenkönigin mit so einem riesigen Hinterleib, der bis zu 500 Mal größer ist als der Rest des Tieres. Und Termitenköniginnen legen bis zu 20.000 Eier am Tag.
Am Tag?
Das sind 14 Eier in der Minute oder alle 4 Sekunden ein Ei.
Sportlich.
Sehr sportlich. Und das Krasse an den Termitenköniginnen ist, die werden bis zu 20 Jahre alt und das ist ziemlich ungewöhnlich für Insekten. Und man weiß jetzt nicht, wie alt die Alien-Königin ist, aber man sieht es auch eben im zweiten Film, dass die permanent Eier legt und genau, ganz schön abgefahren. Und apropos Gene, ich habe ja anfangs gesagt, dass der Facehugger möglicherweise so eine mutagene Flüssigkeit mit in den Wirt bringt.
Mhm.
Das sieht man ja auch in den Prequels. Und diese
schwarzer Schleim, ne?
Der genau, das ist so eine Art schwarzer Schleim. Und der sorgt eben dafür, dass der Wirt dieses Alien-Embryo bildet. Und das geschieht durch horizontalen Gentransfer. Dabei werden Gene zwischen Organismen ausgetauscht und wir beispielsweise bekommen unsere Gene durch vertikalen Gentransfer, also von unseren Eltern. Das ist also ein Gentransfer über Generationen hinweg und horizontaler Gentransfer, den sieht man eigentlich vor allen Dingen bei Bakterien. Also Bakterien können über verschiedenste Prozesse Gene austauschen und direkt in ihr Erbgut einbauen. Beispielsweise werden so zwischen Bakterien auch Antibiotikaresistenzen weitergegeben.
Mhm.
Bei mehrzelligen komplexen Lebewesen tritt das aber eher selten auf. Aber so könnte man eben diese mutagene Flüssigkeit verstehen. Die Flüssigkeit verändert die Zellen des Wirts, indem die da neue Gene einschleust. Und die Wirtszelle wird dann, wenn sie sich teilt, eine Alienzelle und reproduziert sich dann eben zu einem Alien. Und so können eben auch verschiedene Alien-Embryonen heranwachsen, denn das sieht man beispielsweise auch in Alien 3, da wird ja ein Hund befallen und das Alien sieht dann auch tendenziell eher aus wie ein Hund und nicht wie in den ersten beiden Filmen eher so menschenähnlich.
Es gibt ja auch noch so andere Alien-Arten, ne? So eine Schlangen-Wurm-ähnliches,
genau.
Alien gibt es noch.
Ja.
Dann gibt es diesen Hybrid aus Ingenieur und Alien,
mhm.
Also irgendwie ist das ein Mechanismus, der sich quasi Informationen aus dem Erbgut der eigentlichen Organismen klaut,
genau.
Und seinen eigenen mit reinbringt über diesen horizontalen Transfer und dann so ein, ja, so eine Chimäre, ne? so ein
genau.
Mischwesen, so einen Hybriden erstellt daraus.
Ja, und das ist eigentlich eine coole Sache, dass man sozusagen Eigenschaften des Wirts nimmt und einfach neue Eigenschaften oben drauf baut, um ein neues Lebewesen zu erschaffen.
Das ist ja auch mega praktisch für das Alien. Also, weil man fragt sich ja sowieso, hä, die kommen auf so einen Alien-Planeten und zufällig passt es genau, dass die halt auch die Menschen befallen können und so.
Genau, also sie müssen irgendwie nur gewährleisten, dass der Facehugger irgendwie in das Lebewesen reinkommt und dort diesen Schleim oder das Embryo, was auch immer, platzieren kann. Man könnte ja auch sagen, wenn man jetzt ein Embryo nimmt, gibt es vielleicht auch irgendwelche Signalwege, wie beispielsweise Bakterien, die eben beispielsweise mit so einer Spitze in eine andere Zelle reinstechen und ihre Gene platzieren, könnte man das ja auch mit dem Embryo vielleicht erklären. Also grundsätzlich muss man sagen jetzt, diese Aliens, die haben eben viele Eigenschaften von Tieren, die es tatsächlich gibt. Und ganz so unplausibel ist es nicht. Also sicherlich als großes Tier, gerade diesen horizontalen Gentransfer, naja. Aber in der Natur gibt es echt viel abgefahrenes Zeug, was sehr, sehr gut auf dieses Franchise passt.
Ja, ich knüpfe gleich an das, was Henry gesagt hat. Ich habe mir auch einen Aspekt der Aliens rausgesucht, konzentriere mich dabei vor allen Dingen auf den ersten Teil und das, was wir da sehen, denn da gibt es eine prominente Szene. Wir haben ja gerade schon über den Facehugger gesprochen, der sich um das Gesicht von Kane, von dem einen Offizier da rumwickelt. Und der Kane, der ist ja dann so ja bewusstlos und liegt dann so da und hat diesen Facehugger noch drauf. Und dann versuchen die natürlich in so einem Labor den Facehugger zu untersuchen und nehmen so ein ja sehr futuristisches Skalpell und versuchen den, eigentlich wollen sie den lösen vom Gesicht und ritzen da die Haut so ein bisschen an. Und dann kommt da plötzlich so eine gelbliche Flüssigkeit rausgespritzt, die auf den Boden tropft und dann sehen die, fuck, das ist eine krasse Säure. Also das tropft hier runter. Durch drei Stockwerke insgesamt frisst sich das Ding. Und der Chefingenieur Parker, der sagt dann auch noch Folgendes.
Got a wonderful defense mechanism.
Also er sagt, das ist ja ein wunderbarer Verteidigungsmechanismus. Man traut sich nicht, diese Aliens zu töten, weil wenn du sie tötest, spritzt dir einfach Fettsäure ins Gesicht und dann war's das mit dir. Und Säure als Verteidigungsmechanismus, das kennen wir aus der Natur, das gibt's da auch wieder bei sehr vielen Insekten. Und ich sag mal, das klassische Beispiel sind natürlich Ameisen. Ne? Gerade die rote Waldameise, die nutzt diese Ameisensäure als Verteidigungsmechanismus und das merkt man dann auch schon als Mensch, das fängt an zu brennen und zu jucken. Und das ist in der Hinsicht also sehr effizient und nicht ungewöhnlich.
In irgendeiner Folge von Löwenzahn habe ich mal gelernt, dass man, also ich bestimmt jetzt nicht bei dieser Ameisenart, aber dass man sein Taschentuch auf so einen Ameisenhügel tun soll, dann ist es irgendwie gut gegen Erkältung, wenn die da ihre Säure drauf machen. Ich übernehme keine Garantie für die Richtigkeit dieser Info, das habe ich von Peter Lustig.
Aber was macht man dann? Schnüffelt man das dann?
Nee, dann die Nase putzen.
Was?
Ja.
Okay.
Okay, das ist wie dieser, du musst auf die Wunde pinkeln, damit es desinfiziert oder so.
Okay, vielleicht nimmt einfach ein normales Taschentuch.
Ich habe dann auf jeden Fall mal geschaut. Es gibt auf jeden Fall bei uns keine Tiere, die Säure als Blut haben. Das können wir schon mal debunken. Es ist eher das Gegenteil der Fall. Also unser Blut, wenn wir jetzt auf die pH-Wertskala schauen, die geht ja von 0 bis 14. Alles von 0 bis 7 ist sauer. 7 ist neutral, also Wasser zum Beispiel hat 7. Und alles oberhalb von 7 bis 14 ist basisch. Und unser Blut, unser menschliches Blut, hat normalerweise einen pH-Wert so zwischen 7,35 und 7,45, also leicht basisch. Und das ist bei fast allen anderen Tieren in dem Bereich auch anzufinden. Also Hühner bis 7,55, Frösche bis 7,8, Süßwasserfische bis 8,0. Also alles im leicht basischen Niveau und eben gerade nicht sauer. Das hat natürlich einen Grund, Enzyme arbeiten da am besten. Das ist auch wichtig für die Ionenkanäle der Zellen. Da haben wir ja vorletzte Folge schon drüber gesprochen. Diese Zellkommunikation wird da begünstigt. Außerdem Sauerstofftransport, stabile Zellmembran, Pufferwirkung. Also es gibt eine Menge gute Gründe, warum unser Blut leicht basisch ist und eben nicht sauer. Jetzt haben wir aber natürlich trotzdem mal geguckt und da freue ich mich, dass wir jetzt unsere Expertin der Folge anteasern können. Marika, meine Lieblingschemikerin von der Fakultät für Chemie und Mineralogie an der Universität Leipzig. Wir sind mal ins Reich der Chemie gegangen, um zu gucken, welche Säure könnte das denn sein. Und vielleicht erinnert ihr euch an eine ganz berühmte Säure. Es gibt nämlich eine Szene bei Breaking Bad, dieser Serie, wo der Chemielehrer anfängt, Crystal Meth zu kochen. Da gerät er ja immer mehr in so einen Verbrechenssumpf und muss eine Leiche entsorgen. Und da bedient er sich an einer sehr krassen Säure, nämlich Fluorwasserstoffsäure, auch genannt Flusssäure, kurz HF. Und die packen die in eine Badewanne. Sein Assistent quasi, der Drogendealer Jesse, der kippt dann literweise von dieser Flusssäure auf die Leiche. Und dann kommt der Walter White nach Hause und sagt, was hast du gemacht? Und dann hat er gesagt, ja, ich habe das in die Badewanne gekippt. Und dann hörst du schon Rumoren und dann geht er in den Flur und dann bricht aus der oberen Etage die gesamte Decke durch und die Leiche kommt als Schleim nach unten, weil die Flusssäure sich komplett durchgefressen hat. Habt ihr diese Szene noch vor Augen?
Ja.
Habt ihr die gesehen?
Ja, mega eklig.
Schon, ne? wie das da so runterplatscht und der ganze Knochenglibber hinterherkommt. Oh, eklig. Hier soll auf jeden Fall gezeigt werden, Fluorwasserstoffsäure, das ist krasses Zeug. Und da können wir schon ein kleines Debunking machen, denn die Mythbusters, die haben das tatsächlich mal getestet. Also die haben wirklich Flusssäure in so eine Badewanne gepackt, zumindest im kleinen Modell. Und konnten feststellen, also das frisst sich auf jeden Fall nicht so schnell und in diesem Ausmaß dadurch. Das heißt aber nicht, dass das keine gefährliche Säure ist. Dass die als Alien-Kandidat trotzdem gut durchgeht, das hat mir nämlich Marika erzählt.
Flusssäure ist eine super reaktive Substanz. In den kleinsten Mengen ist sie für den Menschen tödlich. Sie löst ja Glas im Handumdrehen auf und sie korrodiert Metalle. Interessanterweise macht sie das nicht aufgrund ihrer Säureeigenschaften, denn die Flusssäure ist eine vergleichsweise schwache Säure. Das heißt, wenn sie in einem Lösungsmittel dissoziiert, gibt sie halt nur wenige Protonen ab. Und gerade die Anzahl an Protonen macht ja eine Säure so potent. In der Flusssäure befinden sich aber noch Fluoridionen. Und das ist die treibende Kraft, weswegen diese Verbindung so gefährlich ist. Denn Fluoridionen gehen sehr gern starke Bindungen, vor allem mit Metallionen, ein. Und deswegen korrodiert Fluorwasserstoff eben auch Metalle, denn dadurch werden sehr schnell starke Komplexe gebildet und das Metall wird zerstört. Wo haben wir noch Metalle? Natürlich in unserem Körper, das sind Metallionen in Form von Calcium, Magnesium. Gerät also nun Flusssäure auf unsere Haut, diffundiert sie dadurch, dann bindet sie alles an Calcium, Magnesium und stört so nachhaltig und letztendlich auch tödlich unseren Elektrolythaushalt. Und das macht sie eben so gefährlich, weil sie gerne starke Bindungen sucht.
Chemie ist auch einfach verrückt. Ja. Also denke ich mir jedes Mal, weißt du, du würfelst immer so ein paar Elemente zusammen und dann kommt jedes Mal sowas völlig anderes raus. So Fluor eigentlich mega giftig, Fluorid super toll für die Zähne, aber Fluorsäure ist dann wieder ganz schlimm mit dem Fluorid da drin. Ja. Was ist das? Marika, was soll das?
Warum macht ihr sowas?
Wieso?
Der Gedanke mit der Flusssäure, der kommt jetzt auf jeden Fall nicht von irgendwo her. Die findet man nämlich in ganz vielen Fanforen als möglichen Kandidaten für das Alienblut. Genauso wie eine andere Säure, die wir vielleicht sogar noch ein bisschen besser kennen, nämlich Schwefelsäure. Und das wird wohl beides auch, habe ich schon gelesen, in Alien Romulus irgendwie erwähnt oder aufgegriffen. Und deswegen habe ich Marika nochmal gefragt und sie hat dann gesagt, Schwefelsäure, das ist tatsächlich auch ein Kandidat, der bei mir ganz weit oben auf der Liste steht.
Schwefelsäure, also vor allem die konzentrierte Schwefelsäure, ist eine absolut ätzende Angelegenheit. Sie ist nämlich die stärkste Säure unter den Klassikern und reagiert heftig mit ihrer Umwelt. Außerdem hat sie noch eine sehr hohe Affinität zu Wasser. Sie ist sehr, sehr hygroskopisch und deswegen reagiert sie auch so gut mit organischen Materialien. Und wenn wir nun zum Beispiel menschliche Körperteile konzentrierter Schwefelsäure aussetzen, bleibt am Ende nämlich nur noch schwarzes, verkohltes Zeug übrig. Und das geht sogar vergleichsweise schnell. Mit Metallen reagiert sie genauso, am liebsten mit unedlen Metallen, auch sehr gerne eigentlich unter Hitzeeinwirkung. Aber auch da hinterlässt die Schwefelsäure eindeutig ihre Spuren und ist ein sehr guter Kandidat, eigentlich als Aliensäure durchzugehen. Ich auf jeden Fall finde sie ziemlich cool und auf jeden Fall ziemlich ätzend.
Ja, also die gute alte Schwefelsäure.
Cool. Coole Säure.
Genau, ich finde es schön, wie Marika sagt, ja, die finde ich am coolsten.
Ja. Was ich mir als zweites gefragt habe, ist, reicht denn die Menge? Also es ist ja so, dass dieser Facehugger angeritzt wird und dann kommt da, ich weiß nicht, wie viel es sind, aber ich habe jetzt mal geschätzt, dass so 50 Milliliter oder so, also so, ja, irgendwie eine Vierteltasse oder so, die da runter spritzt und sich dann durchfrisst. Und da habe ich Marika auch gefragt, würde das denn reichen? Also reicht so eine kleine Menge, um sich dann durch mehrere Etagen zu fressen?
Okay, stellen wir uns mal vor, wir haben 50 Milliliter dieser krassen Aliensäure, dann sind darin enthalten ja nur eine begrenzte, definierte Anzahl an Säuremolekülen, die genauso mit einer begrenzten Anzahl an Materialmolekülen reagieren müssen. Das heißt, das Ganze ist endlich. Und 50 Milliliter sind auch gar nicht so viel. Und das soll reichen, um sich durch drei Etagen krasses Raumschiff zu fressen? Das bezweifle ich ein bisschen. Wahrscheinlich kommt sie so ein paar Zentimeter weit, vielleicht auch eine Etage, aber wesentlich weiter, das denke ich nicht. Und selbst wenn, so schnell wie im Film, das glaube ich noch weniger. Also das wird die wahrscheinlich nicht schaffen. Das ist ziemlich unrealistisch.
Ja, schade, ne? Sah so cool aus.
Die Frage ist ja jetzt noch, woraus bestehen die Adern?
Das wollte ich auch gerade fragen. Woraus sind die Schläuche?
Das ist auch der dritte Punkt, den ich habe. Ja, sehr gut.
Ach, mega.
Oha.
Der letzte Punkt, den ich besprechen möchte. Wie kann das Alien das aushalten? Und dann habe ich gedacht, ja, das Einfachste ist ja erstmal auf uns zu schauen. Denn wir haben ja schon gesagt, wir haben auch die Magensäure, die aus ungefähr 0,5% Salzsäure besteht. Und dann ist da noch Kaliumchlorid drin und Natriumchlorid, also Kochsalz. Und der Magensaft besteht natürlich auch noch aus Verdauungsenzymen und so weiter. Aber diese Magensäure, die hat einen pH-Wert von 1 bis 2. Also da sind wir wirklich schon am unteren Ende der Möglichkeiten auf der pH-Wertskala. Das hängt natürlich auch immer noch ein bisschen von dem Zeug ab, was du gegessen hast. Das vermischt sich ja und dann verändert sich der pH-Wert. Aber die reine Magensäure, irgendwas zwischen 1 und 2. Also das ist schon sehr azid. Und die Frage, die man dann hat, ist natürlich, warum verdaut der Magen sich nicht selbst? Und das liegt an der Magenschleimhaut. Die Magenschleimhaut produziert, wie der Name schon sagt, sehr viel Schleim. Und das bildet als allererstes schon mal eine physische Barriere. Ja? Also du hast eine dicke Schleimschicht. Das heißt, da hast du erstmal schon ja, so eine Dicke, die quasi erstmal abgearbeitet werden muss, bis du dann an den eigentlichen Magen rankommst. Aber es gibt auch noch andere Mechanismen, die da funktionieren. Also zum einen neutralisiert diese Magenschleimhaut die Säure auch teilweise. Das liegt am Bicarbonat, was diese Zellen der Schleimhaut produziert. Das kann also an der Magenwand den pH-Wert wieder erhöhen. Ja, also du hast da Neutralisationseffekte. Zum anderen haben diese Zellen der Magenschleimhaut sogenannte Tight Junctions. Und das ist wohl der zentrale Mechanismus. Die sind also sehr eng miteinander verbunden. Und das verhindert, dass die Säure sich quasi zwischen die Zellen mogelt und dann tiefer ins Gewebe eindringt. Dadurch sind die hinteren Gewebeschichten also geschützt. Und dann, das fand ich ganz besonders interessant, die Zellen der Magenschleimhaut, die haben einfach ein sehr hohes Regenerationspotenzial. Also die erneuern sich häufig. Das heißt, die werden permanent, die gehen die ganze Zeit kaputt durch die Säure. Aber dadurch, dass sie sich so häufig erneuern, ist es insgesamt nicht so schlimm. Das Gewebe dort ist außerdem super stark durchblutet. Das heißt, die Schäden werden erkannt, können besser repariert werden. Und außerdem wird die Säureproduktion im Magen vom Körper über Nervenreize und Hormone sehr streng überwacht und gesteuert. Also das heißt, der Körper weiß eigentlich die ganze Zeit, wie sauer dein Magen ist und schützt dich in den meisten Fällen, wenn das jetzt nicht irgendwie krankhaft ist, vor einer Überproduktion. Und deswegen ist das einfach super gut im Gleichgewicht. Das ist also sehr, sehr, sehr clever ausgetüftelt bei uns im Magen. Und so ein Prozess müsste das Alien in sich drinne auch haben. Das ist jetzt bei konzentrierter Schwefelsäure natürlich nicht so einfach. Da kannst du jetzt nicht einfach sagen, gut, dann nimmst du jetzt unsere Magenschleimhaut. Also die würde das auch nicht aushalten. Aber wenn du sagst, nach dem Prinzip unserer Magenschleimhaut hat das Alien in seinen Adern ein ähnliches Prinzip, dann ist es jetzt nicht unrealistisch, dass das als biologischer Container für so eine Säure funktionieren könnte.
Cool.
Zumindest in einer Biologie, die im Weltall anders entsteht. Das ist ja natürlich immer so ein bisschen dieser unklare Faktor, dass wir nicht wissen, wie biologisch im Sinne von Zellen, die kohlenwasserstoffbasiert sind, ist das Ganze jetzt überhaupt.
Ja, und da müsste aber auch alles, was im Blut transportiert wird, auch ummantelt sein, ne? Weil die Dinge, unser Blut ist ja so ein Zeug, wo Nährstoffe, Sauerstoff, dieser ganze Krempel durch den Körper gepumpt wird. Und all die Sachen müssten ja auch in so einen kleinen Schleimpulli gewickelt werden.
Exakt.
Damit die sich nicht auflösen.
Ich meine, das Alien aus Alien, es kommt schon hin, dass das einfach so eine einzige Schleimhaut ist.
Ja.
Das ist nicht so unrealistisch.
Das sabbert ja auch ständig.
Das tropft ja auch. Ja,
ja,
das tropft
die ganze Zeit. Das, ja. Das mit der Schleimhaut und dem Schleim ist keine dumme Idee. Ne? Hm. Nee, du hast schon recht. Also man müsste sich im gleichen Atemzug fragen, welche Funktion das Blut der Aliens erfüllt. Ne? Ob es wirklich in derselben Art und Weise Nährstoffe transportiert, Sauerstoffversorgung gewährleistet und so weiter.
Ich meine, wir wissen ja auch nicht, welche Nährstoffe es braucht. Vielleicht nimmt es jetzt sicher auch nur die Magensäure aus den Menschen.
Das stimmt, ja.
Und lebt davon.
Ja. Es gab noch eine andere Theorie von Leuten, die denselben Gedanken hatten. Und die haben gesagt, es geht gar nicht darum, das Alien irgendwie über Nährstoffe zu versorgen, sondern diese Säure ist wie eine Batteriesäure. Oh. Das Alien ist eine große Batterie und es lebt von seinem eigenen Elektrolyt.
Oi.
Ah.
Wow. Das ist next level.
Das heißt, man könnte auch mit so einem Alien ein Auto starten.
Ja.
Liegen geblieben. Kabel ran.
Schön das Überbrückungskabel.
Also Problem an dieser Theorie ist, dass du natürlich einen Elektronenspender und einen Elektronenakzeptor brauchst. Also du bräuchtest ja noch zwei, das sind ja im meisten Fall Metalle. Du bräuchtest noch zwei Materialien, die quasi abgenutzt werden können über den gesamten Lebenszyklus eines Aliens, damit da Strom fließen kann, wenn das Alien quasi wie ein E-Auto funktioniert und mit Strom betrieben wird. Ist jetzt auch nichts, was man in den Filmen sieht, ne? Aber ich fand das eine ganz nette Theorie, ja, die, wie gesagt, irgendwie daran scheitert, dass du ein edles und ein unedles Metall brauchst, damit dieser Stromfluss gewährleistet wird.
Ja.
Aber an sich fand ich es ganz nett, da so ein bisschen nerdig drüber nachzudenken, dass das so sein könnte. Und dann haben wir auch die Zukunft der Verkehrsmobilität in Deutschland geklärt.
Jetzt wissen wir, warum die so dringend das Alien zur Erde holen wollten.
Ja,
ja, genau. Es ging dabei gar nicht um Waffen.
Natürlich nicht.
Sondern um die Verkehrswende.
Volker Wissing hat schon feuchte Augen.
So, jetzt haben wir sehr viel über das Alien aus Alien gesprochen. Und die Frage, die wir uns jetzt stellen, ist, ich meine, wie haben die das gefunden? Die sind einfach hingefahren und es war da. Aber was wir ja im Prinzip alle wollen und worauf wir ja eigentlich alle die ganze Zeit warten, ist die Nachricht, dass wir jetzt wirklich auch mal Aliens finden. Und dafür müssen wir uns halt auch erstmal fragen, was für Aliens wollen wir finden? Denn es ist immer super schwierig, einfach so random ins Nichts zu suchen. Und wir hatten halt eben schon mal gesagt, dass wir uns ja gar nicht so sicher sind, wie Aliens eigentlich sind. Also basieren die auch auf Kohlenstoff oder sind die einfach ganz anders? Und meistens, wenn wir davon sprechen, dass wir Alien-Life oder halt Leben auf anderen Planeten finden wollen, dann reden wir eigentlich immer davon, dass wir Leben, was erdähnliches Leben ist, finden wollen. Und das ist das Einzige, was wir kennen. Das ist das Einzige, wo wir quasi sagen können, okay, das sind irgendwie die kritischen Anzeichen und danach können wir Ausschau halten. Und ich habe mal nachgeguckt, wenn wir jetzt von Kohlenstoff und so weiter uns entfernen, es gibt keine eindeutige oder keine offizielle Definition von Leben. Also so biologisch gesehen ist es schwierig, Leben so zu definieren, ohne dass wir uns so konkret auf so erdähnliches Leben beziehen. Und deswegen meine Frage erstmal direkt an euch beide. Fallen euch mögliche Kriterien ein, die nicht darauf basieren, was wir für Moleküle in uns drin haben, die aber auf Leben hindeuten?
Na, es gibt ja diese, ich weiß noch aus dem Biounterricht in der Schule, dass irgendwie so Sachen wie Stoffwechsel, Fortpflanzung, was noch, halt solche Eigenschaften sind, aber die kann man jetzt beispielsweise mit einem Teleskop ja nicht sehen. Na, also es müssten ja irgendwelche Stoffwechselprodukte sein, die wir irgendwie detektieren, die für Leben wichtig sind. Da wird es natürlich außerhalb dessen, was wir von der Erde kennen, schwierig.
Das ist mega der Knackpunkt, genau worauf ich hinaus wollte. Genau, es gibt halt diese Anzeichen mit Stoffwechsel, Reproduktion, Wachstum. Solche Sachen sind ja universell und haben jetzt erstmal nichts mit den Molekülen zu tun. Aber genauso wie du sagst, super schwer für uns irgendwie zu detektieren, egal in welcher Form. Denn alles, was wir ja im Moment machen, ist mit Teleskopen irgendwo hingucken, maximal noch mit Sonden oder mit Rovern irgendwo gucken. Das heißt, wir müssen eigentlich wissen, nach welchen Stoffwechselprodukten wir da gucken können. Und das klappt halt gerade nicht. Also wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, wir haben das James-Webb-Weltraumteleskop, was im Infrarotbereich das Weltraum scannen kann, dann ja, also es gibt ja öfters mal Schlagzeilen, wo gesagt wird, oh, hier lebensfreundlicher Exoplanet und so. Aber alles, was dieses Teleskop kann, also ich will es jetzt nicht so downgraden, weil es ein Megateleskop, aber alles, was es macht, ist halt immer nur so ein Spektrum aufzunehmen aus der Atmosphäre von dem Exoplaneten. Und es kann halt sagen, okay, wir haben hier Spuren von XY, diesem Molekül. Und es findet ja auch manchmal organische Moleküle, was denn für uns immer cool ist, organische Moleküle und Wasser. Also das sind halt die Sachen, die für uns immer cool sind, weil wir wissen, okay, Wasser brauchen wir zum Leben, organische Moleküle brauchen wir irgendwie zum Leben. Aber das heißt halt nicht, dass es da Leben gibt. Und manchmal habe ich das Gefühl, das wird in so Artikeln darüber dann immer so ein bisschen zu sehr gehypt, obwohl es halt eigentlich nicht so ist. Und wir sind halt einfach nicht in der Lage, mit einem Teleskop richtiges Leben zu entdecken. Und wir sind nicht mal in der Lage, mit zum Beispiel den Mars-Rovern, auch die haben nicht so ein, es gibt nicht so einen Live-Detektor, der irgendwie da so alles abscannt und dann auf einmal so aufleuchtet, wenn der Leben findet. Und wenn wir jetzt sagen, okay, wir halten irgendwie Ausschau nach Mikroben, was ja erstmal so der erste sinnige Gedanke ist, denn okay, auf dem Mars sind wir uns ziemlich sicher, da sind keine großen Tiere. Aber wenn wir jetzt sagen, wir suchen Mikroben oder so bakterienartiges Leben, funktioniert das halt eben nicht so.
Aber da hast du doch neulich was drüber gemacht, ne? Du hast doch ein Video gemacht, dass man jetzt vermutet, Mikroben gefunden zu haben? Oder wie war das? auf dem Mars?
Ja, das ist mega cool und da können wir auf jeden Fall drüber reden. Ich wollte es unbedingt erzählen, weil ich selber diese Nachricht sehr aufregend fand. Und zwar im Gegensatz zu sonst immer, wenn halt irgendwo steht, oh, Mikroben, hat der Mars Rover jetzt tatsächlich mal so einen coolen Stein gefunden. Es klingt halt auch immer so bitter. Ich meine, das ist halt das, was der macht. Der Rover fährt da halt rum.
Und findet Steine.
Guckt sich so Gesteinsformationen an. Sieht es und sagt, oh ja, cool, hier nehme ich mal so eine Probe. Und es geht um Perseverance übrigens, es gibt ja mehrere Rover, die da auch noch fahren. Also Perseverance, der Mars Rover, hat einen Stein gefunden. Der Stein heißt übrigens Chiyawa Falls, falls das jemand nachgucken möchte. Und der hat sogenannte Leopardenflecken. Das sind, also es sieht halt auch ein bisschen aus wie Leopardenflecken. Bild dazu kommt in die Shownotes. Die sind halt weiß und mit so einer dunklen Umrandung wie bei Leoparden. Das ist ganz cool, in dieser dunklen Umrandung ist so Eisen und Phosphat und es ist jetzt nicht so, dass wir das ist keine krasse Überraschung, also auf dem Mars wurde schon mal Eisen und auch schon mal Phosphat gefunden, aber auf der Erde ist es eben so, dass diese Leopardenflecken durch Mikroben entstehen, also wenn Mikroben dafür so chemische Prozesse sorgen im Gestein, zusammen mit Wasser meistens, dann kommen halt diese Leopardenflecken und das ist halt mega cool, dass das jetzt auf dem Mars gibt. Das heißt natürlich nicht direkt Leben auf dem Mars. Es heißt maximal, dass es da früher Mikroben gab, denn man denkt ja, der Mars war früher mal erdähnlicher, also mit einer dichteren Atmosphäre, bisschen wärmer, Wasser auf der Oberfläche und so weiter. Und deswegen suchen wir da ja überhaupt nur. Ich meine, Perseverance fährt ja auch extra durch so ein Flussdelta, um halt eben genau diese Steine zu analysieren, die früher eben unter Wasser waren.
Ja.
Und das ist jetzt cool, aber mehr kann Perseverance nicht machen. Also er kann halt sagen, okay, ich habe jetzt hier diesen Stein, dann macht er ein Foto von dem Stein, dann kann er eine Bodenprobe nehmen, kann sagen, was für Elemente da drin sind und mehr nicht. Also er, selbst wenn da jetzt quasi noch Mikroben drin wären oder so Spuren von früherem, von Fossilien, sag ich jetzt mal, dann kann der das leider nicht detektieren. Dafür müsste die Probe jetzt auf die Erde kommen, in so ein Labor. Ich meine, wie detektieren wir quasi hier Leben? Mikroben sehen wir ja auch nicht mit den Augen. Meistens müssen die dann auf so eine Nährlösung, dann müssen die vermehrt werden, dann merkt man, okay, da wächst irgendwas. Und sowas kann halt der Rover nicht leisten, leider. Also wie cool wär's, aber dem ist nicht so. Deswegen braucht man da neue Methoden und leider geht es jeder Sonde und jedem Teleskop so. Also wir haben nichts, was das irgendwie kann. Noch nicht. Denn das ist natürlich der absolut dringende Wunsch, irgendwie das dann irgendwann auch mal zu schaffen. Also ich meine, wir gucken ja jetzt auf den Mars, wir gucken aber auch weiter raus, also Richtung Jupitermonde, Saturnmonde, die Eismonde, Europa vom Jupiter, Enceladus vom Saturn, die ja auch vielversprechende Kandidaten für außerirdisches Leben sind, eben in diesen Ozean, die da vermutet werden unter einer Eisschicht auf diesen Monden. Und wir haben gerade zwei Missionen, die Richtung Europa unterwegs sind. Das ist einmal JUICE von der ESA und Europa Clipper von der NASA. Und ich muss es leider sagen, weil leider auch auf diesen beiden Sonden ist kein Live-Detektor. Also auch die können erstmal nur nach weiteren Anzeichen Ausschau halten und nicht Leben direkt detektieren, aber die NASA ist dran, so, das ist zumindest schon mal die gute Nachricht. Die haben gerade so ein Gerät in der Entwicklung, das heißt OWLS und OWLS steht für Ocean World Life Surveyor und das wäre genau so ein Gerät, was quasi so eine Vereinigung ist aus Spektrometer und Mikroskop und was dann dazu in der Lage sein soll, Leben zu detektieren. Leider zu spät jetzt. Für diese Mission, also es wird wahrscheinlich noch ziemlich lange dauern, bis wir das irgendwie im Einsatz sehen. Aber wenn das passiert, dann wäre es halt ganz cool, weil das kann halt einmal eben sagen, okay, wir haben hier die und die Elemente, sortieren die irgendwie nach Größe und dann hat das ein Mikroskop und mit diesem Mikroskop kann es dann halt eben auch so Bewegungen tracken, also wenn da jetzt wirklich Mikroben drin sind, es kann die sogar so farbkodieren.
Wow.
Aber es ist noch nicht im Einsatz, also es ist noch nicht komplett fertig, das ist so in the making quasi gerade. Aber das wäre mega, mega der Fortschritt und ich hoffe, dass das nicht irgendwann eingestellt wird aus Geldgründen. Da ist man ja auch nie sicher vor, bei so NASA-Projekten leider. Aber wenn ja, mega krass wäre das auf jeden Fall.
Aber dann hätten wir ja auch nur quasi, ne, das, was du schon gesagt hast, so erdähnliches Leben, was wir quasi uns anschauen wollen und sehr, sehr, sehr kleines Leben. Das ist ja nicht das, was uns die Alien-Filme oder andere Alien-Filme irgendwie verkaufen wollen. Da geht es ja immer um große Organismen. Und ich finde, der Knackpunkt am Alien-Franchise ist ja auch, dass es ein Parasit und irgendwie auch ein Raub, Tier in dem Sinne ist, das gar nicht gefunden werden möchte. Ne? Also es geht ja auch nicht darum, dass du jetzt deine Antenne ausrichtest und so ein fettes Signal von irgendeiner Zivilisation abfängst, sondern die Aliens, die sind ja eigentlich stille Angreifer. Die sind ja auch in dem ersten Teil, merkt man das ja auch, super schwer zu detektieren. Also das ist ein Riesenvieh auf diesem Raumschiff und das bewegt sich ja fast lautlos die ganze Zeit. Also die können ja nie so richtig ausmachen, wo das Ding ist. Und dann taucht das ja auch immer unverhofft von der Decke irgendwie auf. Also eine Gestalt, die im Weltall nicht gefunden werden möchte, ist dann natürlich nochmal schwieriger.
Ja, die wollen nicht gefunden werden, aber ich glaube, so ein Alien wie aus Alien ist auch nicht das, was wir primär gerne finden wollen am Ende des Tages.
Nee, auf gar keinen Fall.
Ja. Also abgesehen davon, dass ich bei Alien auch die ganze Zeit denke, oh Mann, es ist so mega offensichtlich, dass das hier nichts Gutes ist mit diesen Eiern und die gehen einfach immer weiter und weiter und sind so richtig unvorsichtig.
Ja. Und die nehmen auch immer gleich die Masken ab auf dem Planeten und so, ne?
Ja, immer.
Jedes Mal.
Oh, ich guck mal mit meinem Auge auf 2 Millimeter Nähe, damit ich noch besser angegriffen werden kann von dem Facehugger.
Wobei, Kane macht das nicht. Kane hat den Helm auf und guckt rein, ne? Und so richtig prasslich stellen die sich eigentlich erst in den Prequels an. Also da nehmen sie sofort die Helme ab und sagen, ja, hallo, na? Was geht ab?
Genau, aber genau, das, also wie ich schon sagte, also große Aliens könnte man theoretisch leichter finden, wenn man irgendwie davon ausgeht, dass die technologisiert sind. Also ja, du sagst, wir schicken Signale und wir hoffen ja auch immer so ein bisschen, dass andere das auch machen. Wir wissen es natürlich nicht. Aber wenn wir jetzt sagen, okay, wir halten jetzt Ausschau nach intelligentem Leben, also nach intelligenten Zivilisationen und nicht nach Mikroben, dann können wir natürlich auch nochmal ganz anders vorgehen. Also dann brauchen wir halt auch nicht dieses Owls, was dann irgendwie so ein Ozean scannt und guckt mit dem Mikroskop, ob da irgendwas drin ist. Sondern dann sind wir ja hier wieder beim Thema Radiosignale und wir scannen irgendwie den Himmel nach irgendwelchen auffälligen Sachen, die halt darauf hindeuten, dass das so ein Technologiesignal ist. Es gibt natürlich auch andere Technologiesignale. Wir können ja auch gucken, ob wir sowas finden wie Rauch oder so von so Fabriken. Kommt natürlich jetzt auch immer wieder drauf an, in was für einem großen Stil die das machen und wie sensitiv da die Teleskope oder Detektionsmethoden für sind. Aber das ist ja auch was tatsächlich gemacht wird in beide Richtungen. Also wir scannen den Himmel und wollen crazy Signale finden, aber es wurden ja auch schon mal Botschaften geschickt über Radiosignale. Und da gab es zum Beispiel 1974 gab es mal die Arecibo-Botschaft.
Von dem, was zusammengestürzt ist, das Teleskop. Das ist doch vor 2 Jahren kollabiert oder so.
Vor 4 Jahren, ich glaube, es war schon 2020, ist es kollabiert. Ja. Genau, aber 1974 war das größte Radioteleskop und als das eingeweiht wurde, wurde halt eben diese Arecibo-Botschaft verschickt. Und das war ein Radiosignal und weil man quasi so ein bisschen limitiert war in dem Winkel, in dem man das ausrichten konnte, also es gab jetzt nicht so viele Optionen, wo man diese Botschaft einfach hinschickt, hat man die in so einen Kugelsternhaufen geballert, weil man dachte, okay, Kugelsternhaufen, da sind ziemlich viele Sterne, das heißt, die Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch, dass da so eine Alien-Zivilisation ist, die das dann irgendwie empfangen kann. Aber Kugelsternhaufen 25.000 Lichtjahre entfernt, also das heißt, es dauert dann halt auch 25.000 Jahre, bis das Signal da ist und dann nochmal so lange, bis wir eine Antwort bekommen. Also, und von denen sind ja noch nicht so viele Jahre vergangen jetzt. 50, um es genau zu sagen. Also ja, das sind Sachen, die auch wirklich gemacht werden, aber natürlich hat man dann wieder ganz andere Hürden als bei den Mikroben, denn dann sind wir ja schon direkt beim Thema, okay, wir schicken jetzt irgendwelche Nachrichten, aber können Aliens die verstehen? Also, oder andersrum auch, wir empfangen jetzt irgendwas und können wir das verstehen? Das ist ja grundsätzlich schon mal dadurch verschlüsselt, dass wir ja gar nicht wissen, wie die kommunizieren und die wissen nicht, wie wir kommunizieren. Selbst wenn man sich da irgendwelche schlauen Sachen, also bei Arecibo war das jetzt zum Beispiel so, dass die das so verschlüsselt haben über so Primzahlsequenzen und so, weil sie dachten, ja okay, Primzahlen ist was Uniques und intelligente Zivilisationen kennen das bestimmt, aber muss halt nicht unbedingt sein. Mhm. Also da hat man auf jeden Fall große Schwierigkeiten, glaube ich.
Und ist auf der goldenen Schallplatte nicht noch so eine Ansprache drauf vom damaligen UN-Chef? Das war nämlich ein Österreicher und der hat quasi so eine Botschaft gesprochen.
Geil.
Kurt Waldheim, Generalsekretär der Vereinten Nationen. Und das heißt, das Erste, was die Aliens hören werden, ist irgendein Österreicher, der sie freundlich begrüßt.
Ja, kommen's nach Wien, hier gibt's eine Sache dort.
Ja.
Die Außerirdischen sind sehr, sehr herzlich willkommen bei uns.
Auch die Xenomorphs.
Also falls jemand eine Fanfiction schreiben möchte über die Voyager goldenen Schallplatten, her damit, wir sind interessiert.
Aber die Frage bei diesem Aussenden von Signalen ist natürlich auch das, was das Alien-Franchise als Horror-Franchise natürlich auch so ein bisschen mit anreißt. Die Frage, wollen wir wirklich alle einladen? Das ist ja diese dunkle Waldtheorie, dass du sagst, du rufst in den dunklen Wald rein, weißt aber eigentlich nicht, was da drin ist, und willst du denn vom dunklen Wald gehört werden, ohne zu wissen, auf was du dich vorbereiten musst. Und wenn wir uns die Xenomorphs angucken, dann wissen wir, das ist nicht die Art von Gästen, die wir hier gerne einladen möchten.
Das ist schon auch umstritten, glaube ich. Also da gibt es viel Diskussion drum. Auch jetzt wenn wir uns nochmal hier kurz an Three Body Problem auf Netflix erinnern, beziehungsweise das basiert ja auf dem chinesischen Trisolaris-Roman. Ja. Daher kommt das, daher kommt diese Dunkler-Wald-Theorie. Also ich kann nochmal kurz sagen, falls nicht alle wissen, was die Dunkler-Wald-Theorie ist. Es geht quasi darum, dass man sagt, das Weltall oder das Universum ist ein dunkler Wald und alle verstecken sich aus Angst davor, ausgelöscht zu werden, wenn sie sich zeigen. Und gleichzeitig würden sie aber auch andere direkt auslöschen, wenn die sich zeigen, als Vorsichtsmaßnahme. Und wir wissen aber nicht, ob es so ist. Ne? Wir wissen nicht, ob Aliens uns friedlich gegenüberstehen, ob die uns feindlich gesinnt sind oder ob die einfach neutral sind und denen ist alles egal und die denken sich, ach, schon wieder so eine Botschaft von der Erde.
Na und was ich, das hat ja bei Carl Sagan, bei Contact, bei diesem Film, wo es auch um den ersten Kontakt mit Aliens geht, mit Jodie Foster, basiert ja auf seinem Buch. Da ist es ja so, dass die erste Botschaft, die die Aliens von der Erde empfangen, die Ansprache von Hitler bei den Olympischen Spielen ist, 1936. Und das ist quasi das, was die Aliens quasi zurücksenden und denken, dass das quasi der Führer der Welt ist oder das, was Menschen halt so machen. Ja, das fand ich auch einen coolen Moment in dem Film, so, weil du gedacht hast, ja, die empfangen natürlich auch alles, was hier gesendet wurde die ganze Zeit so.
Es ist ja auch eh super schwierig, so ein universelles Bild von der Erde irgendwie zusammenzufassen, auch auf so eine Schallplatte. Also es gibt auch mega Kritik an der Auswahl von Daten, die auf dieser Schallplatte, auf dieser goldenen Schallplatte zum Beispiel ist, weil das ja auch einfach gar nicht vollständig irgendwas zeigt. Also da sind ja so ein paar ausgewählte Lieder, Bilder und so weiter drauf, aber da gibt's, jetzt ist halt egal, jetzt ist die Sache durch so, aber da gab's damals, glaube ich, auch große Widersprüche.
Das ist auch so ein ganz großer Fail in allen Science-Fiction-Franchises, querbeet, dass alle Alien-Völker immer gleich sind. Die sind alle homogen. Auf dem ganzen Planeten, die sehen alle gleich aus, die haben die gleichen Rituale und Klamotten. Ja, die unterscheiden sich kulturell überhaupt nicht divers, so wie wir das bei uns hier haben.
Toll. Und man kommt ja auch immer nur von, hallo, ich bin XY vom Planet XY. Also das ist, würde man ja hier auch gar nicht so sagen quasi. Ja. Aber ja, also das sind auf jeden Fall Dinge, die wir tun, um nach Aliens zu suchen, wenn wir uns überlegen, wir würden die gerne finden. Und ich weiß nicht, also ich bin ja eher Team, ich würde schon gerne Ausschau halten nach außerirdischem Leben. Ich fänd's so komisch, wenn wir das Einzige sind. Also man kann sich natürlich jetzt fragen, okay, wo sind die ganzen Aliens, warum sehen wir die nicht? Eine Antwort darauf ist diese dunkle Waldtheorie. Andere Antwort ist, alles ist so weit weg. Also es dauert ja super lange, bis irgendwelche Signale irgendwo ankommen. Und wir seit bisschen über 100 Jahren senden wir halt Radiosignale nicht immer mit Absicht. Also allein schon durch unsere Kommunikation hier auf der Erde senden wir ja die ganze Zeit Radiozeug durch die Gegend. Und seit knapp über 100 Jahren, aber ja, dann ist es halt 100 Lichtjahre weit gereist. Und da muss ja erstmal irgendjemand sein dann in diesem Umkreis.
Also ich kann es mir auch nicht vorstellen, dass es der einzige Ort ist, weil das wäre wieder so ein bisschen wie das geozentrische Weltbild. Ja, wir sind der Mittelpunkt des Universums, das ist so besonders. Ja. Und ich habe einfach Hoffnung in das Gesetz der großen Zahl gesteckt. Es gibt so viele Sterne, ja, spiele unendlich oft Lotto und du gewinnst unendlich oft. Ich denke schon, dass es irgendwo wahrscheinlich auch noch intelligentes Leben gibt, das sich irgendwie entwickelt hat, weil einfach die Wahrscheinlichkeit so hoch ist.
Ja, beziehungsweise
Die Zahl der Möglichkeiten
einfach
so groß ist, dass es auch irgendwo diese ganzen Zufälle, die es bei uns schon mal gab, die Leben hier ermöglichen, dass es irgendwo anders auch noch passiert.
So, nach diesem kleinen Ausflug in die Welt von Aliens, sowohl aus dem Alien-Franchise als auch allgemein, ist es Zeit für unser allzweiwöchentliches Fazit. Und wir können ja jetzt leider nicht Alien Romulus bewerten, aber was wir bewerten können, ist das Alien aus Alien, worüber wir jetzt die ganze Zeit gesprochen haben. Das heißt, welches Gütesiegel bekommt das Alien aus Alien von Wissen hinter den Kulissen? Wir vergeben ein Delfin, wenn alles mega, mega super wissenschaftlich nachvollziehbar war.
Wir vergeben eine Kuh, wenn es soweit plausibel ist, aber dennoch ein paar Schwächen in wissenschaftlicher Hinsicht aufweist.
Und wenn es grottenschlecht ist, dann gibt es die Katze, die ganz schrecklich schreit.
Wer traut sich zuerst was zu sagen und dann die Truppendynamik anzuwerfen?
Ich tendiere zwischen Kuh und Katze, weil das ist natürlich immer schön, so Real-Life-Beispiele zu finden. Und gerade dieser Reproduktionsmechanismus, der ist bei uns da, hat natürlich auch ein bisschen eine andere Begründung, weil offensichtlich hat Ridley Scott den sicher hier abgeschaut. Aber grundsätzlich heißt das ja auch einfach nur, dass es jetzt nicht unvorstellbar ist, dass sowas nochmal existiert. Aber ich würde sagen, gerade dieses Säure als Blut und dann überleben die ja auch so krass im Weltraum. Und ich würde sagen, es ist vielleicht gerade noch so eine Kuh, aber ich würde eher schon in Richtung Katze tendieren.
Ja, ich schwanke auch zwischen Kuh und Katze. Gerade das mit den Signalen, ja, wie findet man ein anderes Leben und auch die Sache mit der Säure als Blut. Ja, da bin ich auch eher Tendenz Katze, wobei dieser parasitäre Ansatz gefällt mir auch eigentlich sehr gut. Also, Jack, ist es jetzt bei dir gerade noch so eine Kuh oder ist es schon die Katze?
Ich würde sagen, es ist gerade noch eine Kuh. Wir befinden uns ja auch in einer Zukunft, also es ist ja weit in der Zukunft. Und wer weiß, was bis dahin noch für Erkenntnisse völlig klar sind und Sachen herausgefunden wurden. Das muss jetzt nicht zwingend was mit Aliens zu tun haben und ob es die gibt oder nicht, aber ich könnte mir vorstellen, dass mit dem Wissen, was wir jetzt haben, wir vielleicht eine Katze vergeben würden, aber vielleicht mit dem Wissen, was wir in 100 Jahren haben, werden wir vielleicht eine Kuh vergeben. Deswegen würde ich hier im Sinne des Franchises, das wir lieben, mich auch noch auf eine Kuh mit einlassen, glaube ich.
Also gerade in Hinblick auf die Tiere würde ich auch noch gerade so die Kuh vergeben.
Also ich würde ehrlich gesagt sogar bei der Katze mitgehen. Denn, okay, die Schlupfwespe hat mich gekillt. Also ich finde es mega, was die kann. Und das passt wirklich ziemlich gut auf das Alien aus Alien. Aber was ich mir halt so denke ist, wie kann dieses Alien überleben, wenn es da auf irgendeinem Mond rumlungert und darauf warten muss, dass eine zufällig passende Spezies kommt, die sie facehuggen kann. Also es kann ja auch, ich meine, wir haben eben gerade noch mal kurz drüber geredet, Leben könnte ja auch irgendwie ganz anders sein. Es könnte keinen Mund haben, es könnte irgendwie Kiemen stattdessen haben oder so. Und das macht es für mich halt irgendwie so ein bisschen katzig, ehrlich gesagt, wenn wir bei unseren kleinen Tierchen bleiben.
Aber das ist doch gut. Freunde von mir haben gesagt, wir wollen endlich mal eine Folge, wo ihr euch streitet übers Urteil. Ach, mir fällt das nur so schwer, die Katze zu vergeben, weil ich mir denke, die Filme sind so gut. Ja, das ist ja dann immer, aber wir wollen es ja nicht anhand der Umsetzung bewerten, sondern anhand der Wissenschaftlichkeit. Vielleicht lasse ich mich von dir jetzt mit runterziehen. Dann gibt's die fauchende Katze. Eine schwarze, längliche, sabbernde, fauchende Katze. Henry, können wir dich mit auf die dunkle Seite ziehen?
Komm mit nach unten.
Okay, es steht ja sowieso 2-1, aber okay. Ich nehme auch die Katze, die aus meiner Brust herausbricht.
Und dieses Geräusch dabei macht.
Dann bleibt uns zum Schluss nur noch die Hoffnung, dass ihr diese Podcast-Folge nicht katzenmäßig fandet, sondern einfach nur super. Und wir freuen uns, wenn ihr uns auf der Podcast-Plattform eurer Wahl 5 Sterne hinterlasst, gerne auch was Nettes schreibt, da wo es geht. Und falls ihr Feedback habt oder vielleicht auch Themenvorschläge für mögliche nächste Folgen, dann sendet uns die doch gerne entweder über unsere Social-Media-Kanäle oder an unsere E-Mail-Adresse, die heißt podcast@wissenhinterdenkulissen.de. Wir freuen uns auf jeden Fall über eure Nachrichten. Und jetzt entlassen wir euch in eine hoffentlich facehugger-freie Zeit.
Ich stelle mir gerade so einen Xenomorph vor, weißt du, mit so einem Schild Free Hugs.
Oh Gott. Okay, also wenn ihr den seht, rennt. Und damit sind wir raus. Tschüss.
Tschüss.
Macht's gut. Ciao.